Vom Heft Nummer 1, Kern des Evangeliums, die Lektion Nummer 2, Gott unser Vater. Lasst uns zusammen diese drei Verse lesen. Vier Verse sind es. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit? Wie unermesslich sein Wissen? Wie unergründlich sind seine Entscheidungen? Wie unerforschlich seine Wege? Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Römer 11, 33 bis 36. Ne? Diese Verse hier habe ich ausgesucht, einfach weil die so, ne, so deutlich und klar reden über Gott, ihm loben, erzählen, wie groß Gott ist und so weiter. Und ja, dieses Heft, Kern des Evangeliums, handelt über wie kann man sagen, Lehren oder Doktrinen, das heißt die Sachen, die wir wissen müssen. Dieses Heft, das sage ich manchmal, ne, dieses Heft ist so das langweiligste Heft von den Heften, weil die anderen Hefte, da bei den anderen Heften geht's um Sachen, die so sehr konkreter sind, wie jetzt, ne, Alltag des Jüngers und Heiliger Geist und geistlicher Kampf und solche Sachen. Und in diesem ersten Heft, da geht es um einige theoretische Sachen, wie jetzt, wer ist Gott, wer ist Jesus, was ist der Glaube, was bedeutet Glaube, was bedeutet sich bekehren, was bedeutet die Bibel, was bedeutet die Sünde, was bedeutet die Hoffnung, Themen, die so ziemlich theoretisch belegt sind. Dann brauchen wir schon ein bisschen so, wie soll man sagen, Geduld und Nachdenken. Aber deswegen sage ich gleich am Anfang, ne, später wird es leichter. Im Heft Nummer 2 und 3 und 4, da wird es so mehr praktischer. Und heute, ne, fangen wir an mit diesem Thema Gott. Ne, Gott, das heißt, wer ist Gott? Und ich möchte heute so diesen Aspekt von Gott betonen, Gott als Vater. Da wird es noch andere Lektionen sein, wo wir, ja, die nächste Lektion, Gott, unser Schöpfer. Ein anderes, ist also Sichtpunkt, ein anderes wichtiges Aspekt der gleichen Sache, wer ist Gott? Und heute, auf der nächsten Seite, wer ist Gott? Und wenn man sich so fragt, wer ist Gott? Oder wenn man, ne, Leute jetzt fragen würde, ja, wer meinst du ist Gott? Für was kommt dir so an den Kopf, wenn du das Wort Gott hörst? Was würden dann die meisten Leute sagen? Ich habe mal irgendwann gehört, dass jemand so einen Satz gesagt hat, was mir sehr negativ beeindruckt hat. Ich habe jemand gehört, der gesagt hat, ja, alle Menschen, wenn sie an Gott glauben, denken an einen alten Mann mit einem langen weißen Bart. Und dann habe ich gedacht, ja, wie kann jemand sowas behaupten? Wie kann jemand hingehen und sagen, alle Menschen, wenn sie an Gott denken, ne, denken dies und das. Ne? Das heißt, diese Person hat das gedacht und hat gedacht, alle Menschen denken so wie sie. Aber okay, viele Menschen haben hier, oder alle Menschen haben eine Idee über Gott. Auch die Atheisten, weil sie nehmen auch das Wort Gott im Mund. Und wenn sie das Wort im Mund nehmen, dann stellen sie sich irgendwas vor. Jedes Wort, wenn man es im Mund nimmt, stellt man sich etwas vor. So ist halt die Sprache. Jedes Wort ist verbunden mit einem Bild, was wir im Kopf haben von jeder Sache. Und so auch mit dem Wort Gott. Und viele Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Und dann werden wir manchmal traurig und denken, oh, wie schade, dass diese Person nicht an Gott glaubt. Aber da habe ich auch schon manchmal so reagiert und gesagt, ja, das ist gut, dass du nicht an Gott glaubst. Im Sinne von, man muss zuerst wissen, wer Gott wirklich ist, damit wir an ihn glauben können. Ja, weil die Medien ein Bild von Gott verbreiten. Die Medien, die zwischen den Zeilen, in den Filmen und in den Nachrichten und so, vermitteln die ein Bild von Gott, was gar nicht stimmt. Und die meisten Menschen, die haben so ein Bild von Gott aus den Medien oder aus der Zeitung, aus den Arbeitskollegen oder aus der Schule und so weiter, was gar nicht mit der Bibel übereinstimmt, was gar nicht richtig ist. Und wenn man dann redet über Gott, dann sagen die Menschen, ich glaube nicht an Gott, ja, weil sie ein falsches Bild von Gott haben, dann ist es auch richtig, nicht an Gott zu glauben. Deswegen ist wichtig, dass wir auch betrachten in der Bibel, wer ist Gott in der Bibel? Weil einfach so zu den Leuten gehen und sagen, glaubst du an Gott, ja oder nein? Ja, wenn die Leute ein völlig falsches Bild von Gott haben, dann macht es auch keinen Sinn, Menschen unter Druck zu setzen, an Gott zu glauben, wenn die ja völlig das, was sie unter dem Wort Gott verstehen, ganz falsch ist. Deswegen ist wichtig, dass wir für uns selbst mal schauen, wer ist Gott nach der Bibel. Aber die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel hat Gott uns durch seine Propheten und Apostel gegeben, wo er sich selbst, ja, von sich selbst erzählt. Das heißt, durch die Bibel können wir dann auch vieles über Gott lernen, wie er ist, wer er ist und so weiter. Und der erste Punkt, was wir, wenn wir über Gott reden, sagen müssen, dass Gott eine Person ist. Und Person, wenn wir so denken, ja, was ist eine Person? Die meisten denken dann an einen Mensch. Okay, Menschen sind Personen, ist wichtig. Aber in der Bibel gibt es viele Personen, die keine Menschen sind, wie zum Beispiel die Engel. Die sind auch Personen, aber sind keine Menschen. Und so auch Gott, der ist eine Person, aber ist kein Mensch. Deswegen müssen wir hier trennen. Das Wort Person und Mensch werde ich gleich erklären. Ich gebe als Beispiel die Tiere. Weil wenn wir an einen Mensch denken, denken wir an Arme, Beine, Rumpf, Kopf und solche Sachen. Das ist ein menschlicher Körper. Und ja, Tiere, die haben auch Kopf, Rumpf und Arme und Beine. Und trotzdem sind sie keine Menschen und keine Personen. Keine Personen. Das heißt, was macht uns Menschen zu Personen? Nicht die Tatsache, dass wir Arme, Beine, Kopf und Rumpf haben, sondern was anderes. Ja, das sind seelische oder geistliche Eigenschaften, die uns zu Personen machen. Wie jetzt, dass wir denken können, kommunizieren können, lieben können. Ja? Und so, Gott, er hat keinen Körper, aber er ist eine Person, weil er kann diese Sachen denken, kommunizieren, lieben und so weiter. Das ist, was ein Wesen, eine Person zu einer Person macht. Jetzt habe ich zwei Titeln geschrieben. Das erste Eigenschaften Gottes, die er uns weitergegeben hat bei der Schöpfung. Und später da auf der Seite 27 göttliche Eigenschaften, wo ich so zwei Themen gegeneinander werfe sozusagen. Das erste ist über Eigenschaften, die Gott uns gegeben hat. Das heißt, wir wurden nach dem Bild Gottes geschaffen. Hier 1. Mose 1, 26, da steht, und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. 1. Mose 1, 26, Gott hat uns geschaffen nach seinem Bild, ähnlich wie Gott, ähnlich, nicht gleich. Wir sind keine Kopien Gottes, sondern wir haben einige Eigenschaften, die er hat. Das heißt, er hat uns von ihm ein paar Sachen gegeben. Ein paar Teile von ihm hat er uns geschenkt, was er auch hat. Zum Beispiel Denkfähigkeit. Gott denkt. Was heißt denken? Denken hat damit zu tun, dass man sich erinnern kann. Erinnern, dass man weiß, was gestern war, was vorgestern war, was letzten Monat war. Das heißt, die Tiere, die können das nicht. Die können jetzt nicht wissen, was vor einem Monat war oder vor einem Jahr war. Das heißt, die haben so eine, wie kann man sagen, so eine numinose Erinnerung. Die haben so, sagen wir so, werden traumatisiert oder so, wenn Menschen denen was Böses antun oder so. Aber Die könnten nie sagen, ja, vor einem Monat ist dies und das passiert und so weiter. So weit gehen die Tiere nicht. Aber wir können uns erinnern. Wir können auf einen Zettel schreiben, am Tag 30. Juli 2019 ist mir dies und das passiert. Oder wir können uns vielleicht genau erinnern, zum Beispiel, wenn ich sage, ja, am 10. oder am 11. Oktober 1987 habe ich mein Herz Jesus geschenkt, ne, wie ich es jetzt aus meiner Erinnerung habe. Ne. Erst 11. Oktober 1987. Das heißt, die Tiere, die können sowas nicht. Ne. Das hat mit der Erinnerung zu tun, dass man quasi sozusagen einen RAM-Speicher hat im Kopf, dass man weiß, die Tage und die Wörter, die Menschen gesagt haben, ja, wir können uns nicht an alles erinnern, aber wir können uns ziemlich genau an sehr vieles erinnern und das hilft uns zu denken, dass wir logisch denken, das heißt, dass wir Schlüsse ziehen, dass wir ein Buch schreiben können oder dass wir diskutieren können mit anderen Menschen, dass wir Sachen auch verstehen können, wie jetzt zum Beispiel ein Gerät funktioniert und so weiter, Sachen verstehen können. Das hat alles mit der Denkfähigkeit zu tun. Tiere können das alles nicht. Gott kann das und Gott hat uns das geschenkt. Nächster Punkt, sehen und wissen. Ja, Tiere können auch sehen, ne, andere Tiere und so, die sich nähern etc. Aber unsere Art zu sehen ist anders. Wir können schauen, so jetzt will ich ein bestimmtes Detail gucken und nachdenken, eines, sei es jetzt ein Kunstwerk oder ein Naturereignis oder irgendwas. Wir schauen und gucken uns Details und so und analysieren. Ja. Wir können auch wissen, ne? Das heißt, wir können ein Buch lesen und doch ein Buch und noch ein Buch und dann die vergleichen in unserem Kopf, die verschiedenen Ideen und nachdenken, welcher Autor hat am meisten Recht und so weiter. Wissen und denken. Punkt Nummer 3, Persönlichkeit. Gott hat Emotionen und Gefühle, Liebe, Gerechtigkeit, Sinn. Und das hat er uns gegeben. Wir haben Persönlichkeit. Das heißt, wir sind, wir haben Eigenschaften, die uns unterscheiden von anderen Menschen. Ne? Jeder Mensch hat eine Persönlichkeit. Jeder Mensch hat seine Emotionen, seine Gefühle. Jeder Mensch hat, ne, diese Sachen mehr oder weniger. Liebe, Gerechtigkeit, Sinn ist auch so eine Sache, was Gott hat und das, was uns sehr beeinflusst. Wir sind keine Roboter, sondern wir können Sachen fühlen und wenn wir sehen, dass da jemand ungerecht behandelt wird, dann können wir das auch nachempfinden und sagen, nee, das ist falsch, das soll nicht sein. Und das kommt auch aus Gott. Gott ist Gerechtigkeit und er hat uns das auch gegeben, weitergegeben, dieses Gefühl der Gerechtigkeit. Nächster Punkt, Vorstellungskraft. Ne, das können wir auch. Wir können uns die Zukunft vorstellen. Wir können vorstellen, wie wird's morgen sein? Was werde ich morgen tun? Ich werde reisen und was werde ich da mitnehmen in dieser Reise? Ein Koffer oder ein Buch oder ein Handy und so weiter. Planen. Sachen sich vorstellen. Sich Ziele setzen. Ich will heute noch dies und das machen und dies und das organisieren, da und dahin gehen. Das sind alles Sachen, so was Tiere nicht können. Tiere können nicht sagen, so ich werde jetzt das andere Tier besuchen oder sowas, ne? Und hier einen Terminkalender machen und solche Sachen. Das ist alles mit der Menschlichkeit und damit zu tun, dass wir Personen sind. Und so können wir auch so ein bisschen verstehen, wenn es heißt, Gott ist eine Person. Weil er die ganze Sachen auch tun kann, ja, weil er uns die gegeben hat. Deswegen, ne, er kann das nicht, weil wir es können, sondern umgekehrt. Wir können das, weil er es kann. Gott kann planen, kann sich Ziele setzen und kann die auch nachgehen, wie wir. Wir können sagen, ich habe das Ziel, nächste Woche dies und das zu machen und dann mache ich das auch. Gott handelt, ne? Handeln heißt, ja, ich habe einer Person versprochen, ich werde dies und das tun und dann tue ich das auch. Und so auch Gott, er hat gesagt, er wird dies und das tun und dann tut er das auch. Ja, und das hat alles damit zu tun, eine Person zu sein, eine Persönlichkeit zu haben. Nächster Punkt, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung. Ja, das hat auch mit Persönlichkeit, dass man weiß, dass es uns gibt. Dass ich weiß, es gibt mich, es gibt mir. Ne? Ich bin ein Wesen, ich bin wichtig oder so. Wer bin ich? Ich bin ein Mensch, ich habe einen Namen, ich habe eine Geschichte, ich bin irgendwo auf der Welt, zur Welt gekommen irgendwo und habe Eltern und habe eine Familie und so weiter. Das heißt, wer bin ich? Ich weiß, wer ich bin. Und Selbstbestimmung, ne, hat auch mit Persönlichkeit zu tun. Ich will mein Leben führen. Nächster Punkt, der Wille, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ne, das hat uns Gott auch gegeben. Gott kann das tun, er kann Entscheidungen treffen. Und wir können das auch. Wir können sagen, ich habe mich entschieden, das Hemd so und so zu kaufen. Das Gelbe oder das Blaue oder keins oder zwei oder und so weiter. Entscheidungen. Ne? Diese Wohnung, da will ich einziehen und so weiter. Oder dieses Auto will ich kaufen oder und so weiter. Entscheidungen. Das will ich nicht. Das werde ich tun, das werde ich nicht tun. Ein Wille zu haben. Gott hat einen Willen. Und wir haben einen Willen und da können wir das vergleichen, können wir wissen, okay, warum haben wir einen Willen? Weil Gott das uns gegeben hat. Und da lernen wir noch ein Stück weiter, was Gott ist, wie er ist. Und nächster Punkt, sprechen. Gott spricht, tritt in Kontakt mit anderen Personen. Er sprechen. Das heißt, es gibt ein paar Tiere, wie jetzt die Papageien, die können ein paar Laute oder ein paar Sätze von sich geben, aber das ist wie so in einem Tonband. Das heißt, die hören das, die Laute, und machen diese Laute nach, imitieren so die Menschen oder andere Tiere, imitieren das, aber wissen gar nicht, um was es geht. Oder haben so eine ganz leise Ahnung, um was es geht. Und nicht wie wir Menschen. Das heißt, wir können wirklich unsere Ideen kommunizieren. Wir haben einen Gedanken in unserem Kopf, ein Bild oder eine Idee und die drücken wir aus in Worte. Und die Tiere können das nicht, auch die Papageien können das nicht, sich kommunizieren, ihre Vorstellungen und Pläne und so weiter kommunizieren. Das können sie nicht. Und Gott, ne, er kann das, er kann sprechen, obwohl wenn wir verbinden das Sprechen mit ja Wörter, ne, mit dem Mund, was sich bewegt und mit Vibrationen der Luft und so, aber bei Gott geht es nicht darum. Aber es geht darum, dass er uns Sachen kommuniziert durch seinen Geist oder durch die Propheten, durch die Apostel oder durch der Bibel, kann er uns Sachen, Informationen weitergeben. Und letzter Punkt in dieser Liste, Erscheinungsbild. Das ist auch so, was wir verbinden mit unserer Persönlichkeit, wie wir aussehen. Wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, sei es jetzt im Supermarkt oder irgendwo, dann sehen wir andere Menschen und dann erkennen wir die anderen anhand von ihrem Gesicht oder von ihrem Körper und so weiter. Und das Gegenteil auch, die anderen erkennen uns, wenn sie uns sehen, erkennen sie uns. Und so ähnlich gibt uns Gott sich zu erkennen. Okay, wir sehen Gott nicht. Der Vater sehen wir nicht, aber wir sehen Gott, weil er uns seinen Sohn geschickt hat. Und durch Jesus können wir Gott erkennen. Und jetzt meine ich nicht hier den Körper von Jesus, dass Jesus hier einen Kopf und Arme und Rumpf und Beine hatte, sondern im Sinne von das, was er ausgedrückt hat als Mensch, seine Liebe, sein Verständnis, sein Vergeben, seine Opferbereitschaft und all diese Eigenschaften, die er hatte, die uns zeigen, wie Gott ist, das Gesicht Gottes. Gut, dann hier auf Seite 27, diese göttliche Eigenschaften. Das sind diese Eigenschaften, die Gott uns nicht gegeben hat. Das heißt, bis jetzt, die Eigenschaften, die er uns gegeben hat. Und jetzt, die Eigenschaften, die er uns nicht gegeben hat. Ja, weil er ist auch ganz anders. Er ist ähnlich, aber jetzt ne, Betonung auf ganz anders. Gott ist Geist. Er hat keinen materiellen Körper. Er, ne, Gott ist ja die Quelle des Lebens und er hält alles, alles was es gibt, hängt von ihm ab. Ne? Und er selbst hängt von niemand und gar nichts ab. Er ist ewig, groß und herrlich, Herr der Herrschenden, allmächtig und vollkommen. Ne? Das sind Sachen, die nicht auf Menschen treffen. Ne? Vollkommenheit, Allmacht und so weiter. Das könnt ihr auch uns nicht weitergeben, aber es kann nur ein einzigen Allmächtigen und Allgegenwärtigen geben. Ja, Gott ändert sich nicht. Ja, wir ändern uns, aber Gott ändert sich nicht. Seine Verheißungen ändern sich nicht. Seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, alles ändert sich nicht. Ja, hier Betonung mit, ja, diese Unterschiede, Sachen, die Gott hat, die wir nicht haben. Das heißt, diese Unveränderlichkeit, diese Beständigkeit. Nächster Punkt. Gott kann alles tun, was er möchte. Er ist allmächtig, ne? Allmächtig. Aber es heißt nicht, dass er alles tun kann. Es gibt ein paar Sachen, die er nicht tun kann. Zum Beispiel lügen, sündigen, sich selbst verleugnen. Das sind Sachen, die er nicht tun kann, weil, ja, wenn er lügen könnte, dann wäre er ein Lügner, dann wäre er nicht Quelle der Wahrheit. Das heißt, entweder ist ein Wesen dunkel oder Licht und die zwei Sachen passen nicht zusammen. Das heißt, ja, wir können lügen, sündigen und so, ja, weil wir Menschen sind. Gott kann das nicht. Nächster Punkt, Gott ist heilig, absolut perfekt und rein. Wir sind nicht absolut heilig, nicht absolut perfekt. Er ist absolut heilig. Das, auch das Wort heilig ist so ne, erklärungsbedürftig. Was bedeutet heilig? Ne? Bedeutet ja ohne Sünde, ohne Fehler, ohne Bosheit und so weiter. Er ist absolut heilig in seinem Charakter, das heißt in seinem Inneren, in seinen Eigenschaften, die er ja die Teil sind von seinem Wesen, von seinem Kern sozusagen. Er liebt das Gute und hasst die Sünde, entfernt sich von allem, was ihn anwidert. Ja, so ist Gott. Die Menschen lieben manchmal auch die Sünde, manchmal auch das Böse, aber Gott nicht. Er liebt nur das Gute, nur das Gute und hasst. Das heißt, ihm ekelt die Sünde. Ne? Gott kann nicht hassen, ja, weil er Liebe ist und er kann nicht hassen, aber er kann sich ekeln vor das Böse. Und er entfernt sich von diesen Sachen, die ihn anwidern, von das Böse, von Sünde und so weiter. Er entfernt diese Sachen von sich, ne? Könnte man auch sagen, egal. Weil Gott der feste Punkt des Universums ist. Und die Sachen, die jetzt böse sind, was macht Gott mit denen? Schiebt sie weg von sich. Er erwartet von uns moralische Reinheit. Das heißt, er erwartet von allen Menschen. Gott hat alle Menschen geschaffen für die Perfektion. Aber wir erreichen die Perfektion nicht. Aber trotzdem möchte er, dass wir perfekt oder so perfekt wie möglich werden. Aber das werden wir studieren im Laufe der Zeit. Das mit ne, diesem Perfektionisationsprozess, ne, Heiligungsprozess, wie das funktioniert. Gott erwartet von uns, dass wir das Gute mögen, dass wir das Schöne, das Perfekte mögen und was hässlich und böse ist, dass wir uns davon fernhalten. Nächster Punkt, Gott ist die Wahrheit und Wahrheit bedeutet Übereinstimmung von Aussage und Gedanken. Das heißt, alles was Gott denkt und was er sagt, das stimmt. Aber wir sagen manchmal Sachen, die nicht stimmen, weil wir nicht alle Tatsachen kennen und wir können auch nicht alle Versprechen halten. Wir versprechen jemandem irgendwas und nachher passiert irgendwas, fällt irgendwas dazwischen und wir können das nicht einhalten, weil wir nicht wussten, dass dies und das passieren würde. Deswegen können wir nicht immer alles halten, was wir versprechen und auch nicht immer alles, was wir sagen, ist richtig, weil manchmal haben wir Lücken in unserer Erinnerung oder haben oder vergessen Sachen und so weiter. Aber Gott, er vergisst gar nichts und er weiß alles, was passiert. Gut, auf der nächsten Seite vollkommene Eigenschaften Gottes. Ja, es gibt Sachen, die Menschen haben, wie Barmherzigkeit, Gnade, Gerechtigkeit, aber Gott, ne, er ist vollkommen barmherzig, vollkommen gnädig und vollkommen gerechtig. Und das bedeutet, ne, Barmherzigkeit, ne, bedeutet Menschen, die jetzt in schwierige Lage sind, das nachzuvollziehen, Mitgefühl haben und versuchen zu helfen. Gnade heißt ja, Personen, die etwas nicht verdient haben, etwas zu schenken. Wie jetzt zum Beispiel Vergebung. Er vergibt den Sünder, der die Vergebung nicht verdient hat. Das heißt Gnade, ein Geschenk, was wir nicht verdient haben. Gerechtigkeit. Gott ist unendlich gerecht und straft die Sünder für ihre Sünden und belohnt die Gerechten und erzieht seine Kinder wie ein Vater. Das ist auch eine Aussage, die ich erklären muss. Gott straft die Sünder für ihre Sünden und belohnt die Gerechten. Das müssen wir verstehen, weil man könnte hier auf die falsche Idee kommen und sagen, ja, aber Gott vergibt Gott nicht alle Menschen. Nee, das trifft nicht zu. Das heißt, Gott vergibt nur die, die um Vergebung bitten. Gott zwingt niemand, vergeben zu werden. Gott geht nicht hin und sagt, so, du hast gesündigt, jetzt musst du Vergebung annehmen. Jetzt zwinge ich dir, ich binde dir die Vergebung auf. Ne? Das macht Gott nicht. Sondern er bietet dir die Chance. Er sagt den Leuten, ich schenke euch eine Chance, Vergebung zu bekommen, wenn ihr bittet, wenn ihr bereut, wenn ihr das Böse, die Sünde bereut, dann schenke ich euch die Chance der Vergebung, aber auch Vergebung ist so eine Sache, die mit Gerechtigkeit zu tun haben. Werden wir später studieren beim Thema Sünde, dass Gott ja uns seinen Sohn gegeben hat, damit er die Schuld, die Last unserer Schulden auf sich trägt. Das hat mit Gerechtigkeit zu tun. Gott ist gerecht und straft die Sünden. Auf Jesus wurden unsere Sünden bestraft. Und deswegen können wir, deswegen kann Gott uns die Vergebung anbieten. Ja, weil ansonsten wäre Gott nicht gerecht, wenn er Menschen vergeben würde, ohne Jesus zu bestrafen. Gott erzieht seine Kinder wie ein Vater. Das ist auch so eine Sache, die viele nicht verstehen. Gott möchte, dass wir wachsen, dass wir gereifter werden, dass wir unabhängiger werden in einem bestimmten Sinne. Das heißt, dass wir aus uns selbst unsere Liebe zu ihm zeigen und nicht nur immer nach seiner Musik tanzen. Nein, er möchte, dass wir selber unser Engagement zu ihm zeigen, aus eigenen Stücken. Weil viele denken, dass ja Gott gehorchen heißt, immer das tun, was Gott befiehlt. Gott sagt, du musst das tun und jenes tun, das andere tun. Ich sage mal so, vielleicht ist das am Anfang so, dass Gott uns zeigen muss, welche Schritte wir geben müssen. Wie jetzt ein Vater, der sein Kind erzieht und sagt, tu das, tu jenes und so weiter, weil das Kind noch nicht versteht, noch nicht entwickelt ist, noch nicht reif genug ist, aber irgendwann muss das Kind selber zeigen, wie es denkt, wie es erzogen wurde und so weiter. Und Gott erzieht uns auch zur geistlichen Reife, damit wir Gott anbieten aus eigenen Stücke, damit wir zeigen aus eigenen Stücke, wie viel wert Gott uns ist später. Am Anfang ist es so, Gott zeigt uns jeden Schritt, was wir gehen sollen. Wir beten und Gott zeigt, so jetzt mach das und mach jenes und so weiter. Im Laufe der Zeit sollen wir eine innerliche Autorität entwickeln. Ich sage mal so, benutze mal dieses Wort. Nächster Punkt, wie kann Gott so viel Unrecht und Leid erlauben? Das ist so eine ganz wichtige Frage, die viele Menschen stellen und mit die habe ich mich auch beschäftigt. Und weil das hat viel damit zu tun, wer ist Gott? Und das heißt, hier ist so ein Vorwurf, so ein indirekter Vorwurf. Ja, wenn Gott so mächtig ist, ne, dann könnte er auch die Finger schnipsen und dann wäre die Welt ein Paradies, ne, und das wäre so schön, ne. Aber das ist auch so Naivität, ein Stück weit Naivität, weil wenn jetzt die Welt ein Paradies wäre, ne, dann wären die meisten Menschen sofort arbeitslos, ne, wie jetzt die Ärzte oder Krankenhäuser und die Feuerwehr und so weiter, alle werden direkt arbeitslos. Ne. Das heißt, auch die Tatsache, dass es Probleme gibt, bewegt die Menschen zu arbeiten dagegen und etwas dagegen zu machen, gegen Krankheiten und so weiter. Deswegen haben auch die schlimmen Sachen etwas Gutes in sich. Die bewegen uns, die mobilisieren uns momentan. Ja, logisch wäre es, wenn die Welt so ein Paradies wäre, wo man alles hinterhergeworfen bekommt. Aber da gab es schon auch Experimente, wo man gesehen hat, dass das irgendwann, die Menschen werden irgendwann müde davon. Ne? Das heißt, wie jetzt Adam und Eva zum Beispiel, denen wurde es langweilig. Die hatten alles und die konnten alles tun. Nur eines durften sie nicht machen. Genau dieses wollten sie tun. Ja, warum? Weil es langweilig geworden ist. Weil die haben gedacht, ja toll, wir haben alles, wir brauchen nicht arbeiten und so. Ne? Und deswegen gibt es die Schwierigkeiten. Wir sollen uns nicht beschweren, dass, ne, es Arbeit gibt. Gott hat den Menschen Arbeit gegeben, Adam und Eva, eine Arbeit gegeben. Sie sollten die Welt verwalten. Das war eine Arbeit. Ja, warum? Weil ohne Arbeit, dann wäre das Leben ganz, ganz langweilig. Ne? Gott hat denen Arbeit gegeben und trotzdem haben sie Unsinn gemacht. Aber was tut denn Gott gegen so viel Unrecht und Leid? Dieser Vorwurf, was in diesem Satz steht, ne, das stelle ich mir folgendermaßen so. Wenn Leute sagen, ja, warum erlaubt Gott, dass so viel Hunger auf der Welt ist, ne? Dann, ich sage so, ich verstehe zwischen den Zeilen, die Menschen sagen, ja, warum? Ja, Gott ist schuld, dass die Menschen nicht zu essen haben, dass einige Menschen nicht zu essen haben. Aber wenn wir jetzt schauen, wie viele Millionen Tonnen Nahrungsmittel produziert werden auf der Welt und wie viele Menschen auf der Welt es gibt, und wenn wir das teilen würden, würden wir merken, dass es genug Nahrung für alle da ist. Das heißt, Gott gibt die Nahrung, lässt das Getreide auf dem Feld genügend wachsen. Aber wo liegt dann das Problem? Ja, das Problem liegt, dass die Reichen das nicht mit den Armen teilen. Die Reichen, die häufen, ne, häufen ihre Nahrungsmittel und die Armen, die haben nichts zu essen. Aber Gott ist nicht daran schuld, sondern Gier der Menschen. Die Gier der Menschen tötet die anderen Menschen, nicht Gott. Gott hat genügend für alle gegeben. Aber was tut Gott gegen das Unrecht? Ne? Wenn wir sagen würden, ja, die Regierung, die macht nichts gegen Totschlag. Ne? Das heißt, es gibt Menschen, die anderen Menschen umbringen. Ne? Wäre das jetzt korrekt, so einen Vorwurf zu machen? Ich denke nicht, ja, weil die Regierung, die macht mehrere Sachen. Das heißt, erlässt Gesetze, die das verbieten. Man darf das nicht tun. Das steht geschrieben in der Verfassung. Und wer das tut, der wird, ne, ins Gefängnis geworfen. Das heißt, die Regierung tut schon Sachen gegen. Aber die Regierung kann nicht die Gedanken der Menschen lesen und Menschen ins Gefängnis werfen, bevor sie die Tat gemacht haben. Und so ist auch Gott. Gott, was hat er gemacht? Punkt Nummer 1. Er hat es schriftlich geboten, dass die Menschen das Böse nicht tun sollen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen und so weiter. Er hat es schriftlich gegeben. Die Menschen haben das. Und die meisten Menschen der Welt oder mehr als 50% aller Bewohner der Welt kennen die 10 Gebote. Du sollst nicht töten und so weiter. Und trotzdem töten sie. Das heißt, Gott hat denen gesagt, du sollst es nicht tun, trotzdem tun die das. Und dann ist es Schuld der Menschen, weil sie das tun. Punkt Nummer 2. Gott sendet seinen Geist über alle Menschen, um sie zu erinnern, das Böse nicht zu tun. Diesen Einfluss nennt man Gewissen. welches alle Menschen bekamen, die meisten aber stumpfen es ab. Ja, der Heilige Geist, der arbeitet in allen Menschen. Das heißt, Menschen, die sich zu Jesus bekehren, die bekommen den Heiligen Geist wohnend im Herz. Aber die Menschen, die sich noch nicht bekehrt haben, die haben auch Kontakt mit dem Heiligen Geist, aber er berührt sie in ihren Gewissen. Er wohnt nicht in ihren Herzen, aber er berührt sie in ihren Gewissen. Das heißt, er flüstert sozusagen in den Köpfen der Menschen und sagt, tue das nicht, das ist falsch, das soll man nicht tun. Das verletzt andere Menschen und so weiter. Das ist das Gewissen und das Gewissen ist eine Art wie der Heilige Geist, das heißt, wie Gott in den Menschen arbeitet. So wie jetzt auch der Teufel, ne? Der macht das Gegenteil. Der flüstert den Menschen in ihren Köpfen, verletze andere Menschen oder überfalle andere Menschen oder schlag andere Menschen und so weiter. Und ne, das Gegenteil macht auch Gott durch den Heiligen Geist und flüstert den Menschen, tue das nicht. Tue das Böse nicht, das ist falsch und so weiter. Das heißt, Gott macht ne, auch was Konkretes, Direktes gegen das Böse. Punkt Nummer 3. Im schlimmen Fällen straft Gott ein oder mehrere Individuen, zum Beispiel Nebukadnezar, Herodes und die Welt mit der Sintflut. Hier drei Beispiele, wo Gott gesagt hat, oder vielleicht an Sodom und Gomorra könnten wir noch dazu hinzufügen, wie Gott irgendwann einen Strich gezogen hat und gesagt, so jetzt ist zu viel, ne? Jetzt habt ihr das Maß, jetzt ist der Fass übergelaufen, jetzt ist Schluss, jetzt strafe ich direkt, ne, wie hier Herodes, ne, der wurde so stolz, sagt, ich bin so wichtig, ich bin wie Gott und so, und dann hat Gott ihn mit einer Krankheit bestraft. Oder Nabukadnezar hat seinen Verstand verloren und die Welt mit der Sintflut, die Menschen, die waren so voller Sünde, so voller Sinnlichkeit, so voller Ehebruch und Unzucht und so weiter, wo Gott hat gesagt hat, so jetzt ist Schluss, das ist zu viel. Das sind so Beispiele, wo Gott sagt, das ist zu viel, interveniert in diesem Fall direkt. Das heißt, meistens interveniert Gott nicht unmittelbar, ähnlich wie die Regierung. Ne? Die Regierung sagt, töten ist verboten, ne? Aber trotzdem gehen Leute hin und töten. Und was macht die Regierung? Ja, sperrt diese Leute ein. Okay, und so ähnlich macht Gott auch. Das heißt, Gott sagt, du sollst nicht töten. Und wenn Menschen jetzt töten, ne, irgendwann kommt eine Strafe, wenn es nicht in diesem Leben, dann nach der Auferstehung. Punkt Nummer 4, Ungerechtigkeit ist Bestandteil dieser Ära, das heißt dieser Zeitspanne, wo wir leben. Kein Mensch ist frei von ihr, von Ungerechtigkeit. Niemand kann sagen, ich lebe frei von Ungerechtigkeit. Ich tue niemandem Ungerechtigkeit, was Ungerechtes an, und niemand hat mir jemals was Ungerechtes angetan. Niemand kann das behaupten. Das wäre auch, ich sag mal so, übertrieben denken, dass es sowas gibt, dass jemand so in einer Situation ist. Er muss in einer, ne, in einer Kugel leben, in einer, ne, in ein, in, auf dem Berg oder so, in ein Kloster oder so. Aber normale Menschen, die erfahren immer Ungerechtigkeit, ist normal. Was macht Gott dagegen? Gott war persönlich unter uns und hat viele Ungerechtigkeiten gelitten. Das ist der Punkt. Das heißt, Ungerechtigkeiten werden wir erfahren. Und was hat Gott gemacht? Er ist zu uns gekommen und hat selber Ungerechtigkeiten erlitten. Und so kann er zu uns kommen und sagen, du leidest eine Ungerechtigkeit. Ich kann dich verstehen. Ich umarme dich. Ich sage, ich bin bei dir. Ich verstehe dich. Das ist auch eine Methode, wie Gott uns hilft. Punkt Nummer 4. Unrecht muss sein, damit die Bösen ihre Bosheit zum Ausdruck bringen können. Das heißt, Menschen müssen andere umbringen, damit sie dann ins Gefängnis geworfen werden. Niemand kann ins Gefängnis geworfen werden, weil er ein paar Mal hier gedacht hat, ich werde jemandem umbringen. Ne? Okay, es gibt bestimmte Fälle von Gefährdern oder so, wo die Regierung merkt, oh, wenn dieser so weitermacht, dann wird er sicher jemand umbringen. Aber meistens ist es so, ne, die Leute, die haben tausende Gedanken, andere Menschen umbringen, Aber das kann man nicht wissen, was die Menschen denken. Nur nachdem einer wirklich eine Straftat gemacht hat, kann er dann auch bestraft werden. Und so ist es halt. Gott wird jeden richten nach seinen Werken. Matthäus 25, 32. Jeder wird gerichtet nach danach, was er getan hat, nach seinen Handlungen, nicht nach seinen Gedanken. Jesus hat gesagt, wir sollen nicht andere Menschen hassen, wir sollen nicht Ehebruch Gedanken haben und so weiter, aber im Sinne von, ja, weil diese Gedanken, die führen zur Tat, die bereiten die Tat vor, die sind, die sind der Vorlauf von diesen Taten. Aber wir werden nur gerichtet werden anhand der Taten, die wir getan haben. Jeder Tat, jedes Wort wird vor Gericht beurteilt und die gerechte Strafe bekommen. Ja, das werden wir beim Thema Sünde besprechen, wie das ist. Nächste Überschrift, Gott ist Vater. Gott ist Vater. Wie können wir das verstehen? Wieso wissen wir, dass es Gott gibt? Ja, weil er den Kontakt zu den Menschen sucht. So wie ein Vater den Kontakt zu seinem Kind sucht, das heißt einen guten Vater, den Kontakt zu einem Kind sucht, so Gott sucht den Kontakt mit uns und offenbart sich. Das heißt, wir können Sachen über ihn wissen. Wir können nicht alles über Gott wissen, aber wir können einiges über Gott wissen, dass wir ihn so gut wie möglich verstehen. Weil wir nur Menschen sind, wir sind limitiert, wir sind begrenzt und wir können nicht verstehen, Gott verstehen, vollkommen verstehen. Aber soweit es geht, offenbart sich Gott durch die Bibel. Zum Beispiel, Gott hat mit Adam und Eva direkt gesprochen. Direkt, ne? Sich mit denen unterhalten, so wie, ne, man sich heute mit einer anderen Person, mit einem anderen Mensch unterhält. So hat er sich mit Adam und Eva unterhalten. Später, ne, hat Gott Engel gesendet, um Botschaften zu überbringen. Gott hat auch in Visionen und Prophezeiungen Botschaften gegeben. Und endlich ist er persönlich zu uns gekommen, als Mensch gewordener Gott, Jesus Christus. Das heißt, hier habe ich eine kleine Liste von Sachen gemacht, wie Gott sich im Laufe der Zeit offenbart hat, wie er sich zu erkennen gegeben hat. Ich lese mal hier Johannes 1, 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Johannes 1, 14. Ja, Jesus. Jesus ist das Wort. Das ist auch so ein, wie sagen wir, eine komplizierte Sache. Wie können wir das verstehen? Jesus ist das Wort Gottes oder Jesus ist der Sohn Gottes. Was ist Jesus, der jetzt der Sohn oder das Wort? Ja, das sind Wörter, die uns helfen, Jesus zu verstehen. Aber wir können das hier nicht zu 100% umsetzen. Wir können nicht sagen, ja, Gott, Vater, hat eine Frau geschwängert und ist dann Jesus ist dann erschienen. Ja, das ist falsch. Weil Jesus Christus ist der Sohn Gottes in Ewigkeit. Das heißt, Jesus, er ist nicht entstanden vor 2000 Jahren in Bethlehem, sondern er ist entstanden vor Milliarden oder mehr als Milliarden Jahre. Das heißt, er ist ewig. Er ist so alt wie Gott, wie der Vater. Und er ist zur Welt gekommen. Das werden wir auch studieren später, wenn wir das Thema Jesus besprechen. Deswegen, wenn wir sagen, Jesus, der Sohn Gottes, hilft uns dieses Wort, Jesus besser zu verstehen. Aber wir können das nicht so hundertprozentig übertragen. Deswegen benutzt hier der Apostel Johannes ein anderes Wort. Er benutzt das Wort Wort. Er sagt, Jesus ist das Wort. Und wie hilft uns das? Zum Beispiel, als Gott die Welt geschaffen hat, ne, und Gott sprach, es gebe Licht. Gott sprach, gebe Tiere und so weiter. Das heißt, durch das, was er gesprochen hat, durch das Wort hat er alles gemacht. Das heißt, das Wort ist ein Mittelding zwischen Gott und die Schöpfung. Und das heißt, zwischen den Vater und die Schöpfung gab es das Wort. Das heißt, gab es ein ein Exekutive sozusagen, jemand, der das gemacht hat, was der Vater gedacht hat. Der Vater ist der Denker und Jesus ist der Macher. Das ist eine andere Art, das Gleiche zu erklären. Jesus zu erklären, versuchen ihn zu erklären. Jesus hat uns beigebracht, Gott als Vater anzureden. Deswegen sollen wir das auch tun, obwohl dieser Vergleich seine Grenzen hat. Aber Jesus hat gesagt, deswegen sollen wir das auch tun. Das ist das beste Wort, was wir haben. Wir sind halt menschlich, wir haben nur diese Wörter. Deswegen müssen wir auch dieses Wort benutzen. Aber hier kommt ein negativer Punkt. Wegen der unterschiedlichen Erfahrungen mit Vätern wird Gott manchmal missverstanden. Ich erinnere mich noch in meiner Jugend, dass ein Kollegen von mir irgendwann auf die Idee gekommen ist, zu sagen, Rolf, du musst wissen, dass Gott der perfekte Vater ist. Dass deine Erfahrungen, die du mit deinem Vater gemacht hast, du nicht auf Gott übertragen kannst, sondern umgekehrt. Gott ist der perfekte Vater. Und die menschlichen Väter, die sind nur teilweise perfekt. Das heißt, die sind nicht perfekt. Die haben Fehler. Das heißt, das Gute, was sie getan haben, das ist göttlich. Aber das Falsche, was sie getan haben, das ist nicht göttlich. Deswegen müssen wir hier filtern. Müssen wir denken, nee, Gott ist der perfekte Vater. Weil die Väter, unsere Väter, jeder Mensch hat immer einen Vater und eine Mutter, unsere Väter, die sind nicht unsere Schöpfer. Die haben ihre Macht, ein Kind zur Welt zu bringen, von Gott bekommen. Gott ist der Schöpfer. Gott schenkt das Leben und die Menschen, die Väter, die Mütter, die leihen sich ein bisschen dieser Kraft Gottes. Deswegen, wenn wir das Wort Vater benutzen für Gott, wenn wir jetzt beten, Vater unser, der du bist im Himmel, da dürfen wir nicht denken an unsere Väter oder dürfen wir die positiven Sachen denken, die unsere Väter haben, aber nicht die negativen. Eigenschaften des perfekten Vaters. Der perfekte Vater bewegt sich ständig, sich zu verbinden. Er will immer Kontakt mit uns. Er sucht uns. Er will Gemeinschaft mit uns. Er will in unserer Nähe sein. Er möchte, dass wir in seiner Nähe sind. Er liebt uns. Aber wir sollen Liebe nicht verwechseln mit Zärtlichkeit. Zärtlichkeit ist, ich sage mal so, die eine Seite der Münze der Liebe. Die Liebe, die hat zwei Seiten. Eine zärtliche Seite und eine harte Seite. Das heißt, die Zärtlichkeit, die ändert die geliebte Person nicht. Aber wahre Liebe baut die geliebte Person auf. Die Zärtlichkeit kann nicht Nein sagen, aber wahre Liebe kann Ja sagen, aber kann auch Nein sagen. Wahre Liebe tut nicht immer, was die geliebte Person möchte, sondern erkennt seine wahren Bedürfnisse. Und ich sage es mal anders, Gott gibt uns nicht immer, was wir möchten, sondern er gibt uns, was wir brauchen. Das ist die wahre Liebe Gottes. Ich lese mal hier Jakobus 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge vom Wechsel. Jakobus 1,17. Gott gibt uns nicht immer, was wir möchten, aber was wir brauchen. Das ist der Punkt. Das ist die wahre Liebe. Diese väterliche Liebe merken wir in vielen Tatsachen. Gott ist gnädig, gütig, treu, hält alles, was er verspricht und hält auch alles, was er androht. Das ist auch so ein Punkt. So wie jetzt, sagen wir so, ich sage mal aus meiner Erfahrung als Kind, als mein Vater gesagt hat, wenn ihr dies und das tut, dann bekommt ihr eine Strafe. Und wenn man dann die Strafe nicht bekommen hat, dann hat man gesagt, mein Vater, der ist weich, ich weiß schon, wie ich das hinkriege, dass ich keine Strafe bekomme, dass ich hier einen Streich mache und trotzdem keine Strafe bekomme. Meine Kollegen haben sowas gemacht, aber bei uns war das so, als mein Vater gesagt hat, wenn ihr das macht, bekommt ihr eine Strafe, dann hat er dann auch immer die Strafe gegeben, so dass wir wussten, wir dürfen das nicht machen, ansonsten gibt's eine Strafe. Und das war auch gut, deswegen wurden wir dann auch besser erzogen, sage mal so. weil wir wussten, das dürfen wir jetzt nicht tun. Wir sollen nicht versuchen, hier unseren Vater umzugehen. Ja, und bei Gott ist es auch so. Gott droht viele Sachen. Das heißt, er droht, wenn wir Böses tun, wenn wir die Sünde tun, dann haben wir ein Problem mit ihm, weil ja, Gott widert es ihm an, wenn Menschen böse sind, wenn Menschen in ihren Herzen die Dunkelheit haben und den Hass haben und die Untreue und so weiter. Gott hat ein Problem damit und deswegen sollen wir solche Sachen nicht in Herzen haben. Gott ist großzügig, barmherzig, ja, großzügig. Das heißt, wir merken in vielen, vielen Geschichten, dass Gott zuerst immer gnädig ist. Zuerst schaut, lass uns eine Chance geben, lass uns eine zweite Chance geben, lass uns eine dritte Chance geben, bevor er hingeht und sagt, so, jetzt ist Schluss. Gott ist immer großzügig, barmherzig, mitfühlend, sanftmütig, geduldig, unvoreingenommen, nimmt sich unsere Nöte an, erquickt uns und vergibt uns. Gott, in der Geschichte vom Volk Israel zum Beispiel, das Volk hat Gott verlassen und so weiter, und Gott hat immer Propheten geschickt und gesagt, Leute, bekehrt euch, Gott ist noch geduldig, aber irgendwann ist seine Geduld zu Ende. Ne? Und dann hat sich dann das Volk manchmal bekehrt und dann hat Gott wieder eine Zeit gegeben, das Volk geschützt und so gegen den Feinden, aber dann irgendwann ist das Volk dann wieder ihn verlassen und dann hat Gott wieder, er war zuerst mal geduldig und Propheten geschickt und so weiter. Ne? Gott ist nicht so gerecht im Sinne von, ja, du hast hier einen Fehler gemacht, dann kommt Gott sofort und bestraft dich sofort. Nein, Gott hat immer zuerst mal Geduld, immer er schickt jemanden, der dir sagt, ja, das ist falsch oder so, oder dann gibt dir das Gewissen und so weiter. Gott ist väterlich, er hat ein Vaterherz. Und Gott freut sich, wenn seine Kinder ihm nachahmen. Das ist auch so eine Sache, ich bin Vater von 3 Söhnen. Und das freut mich einfach, wenn ich sehe, dass einer meiner Kinder etwas tut, wo ich sehe, oh, das hat er von mir gelernt. Irgendwann habe ich es ihm beigebracht und so. Das freut einfach einen Vater oder eine Mutter, wenn man sieht, das Kind macht Sachen, die er von uns abgeguckt hat. Und so Gott erfreut sich, wenn wir Sachen tun, die er von uns bietet oder die ihm entsprechen, wie jetzt Liebe und Vergebung und Gnade und so weiter. Und Gemeinschaft, Nähe. Deswegen heißt es auch, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Gnade Jesu sei mit euch oder so. Ich weiß nicht hier, ob ich jetzt hundertprozentig richtig gesagt habe, aber das sind die 3 Worte. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Liebe, die Gnade und die Gemeinschaft sei mit euch, weil Gott diese Sachen mag, weil Gott diese Sachen ist und er möchte, dass wir auch diese Sachen sind. Liebe, Gnade, Gemeinschaft. Deshalb gesagt, dass wir diese Sachen sind. Das heißt, dass diese Sachen Teil unseres Wesens werden, dass wir gnädige Menschen werden, dass wir liebvolle Menschen werden, dass wir Menschen werden, die die Gemeinschaft lieben. Das heißt, die Nähe anderer Menschen und andere Menschen zu helfen und unterstützen und erbauen, geistlich erbauen. Gott freut sich, wenn seine Kinder ihn aufsuchen. Das heißt, dass wir beten, dass wir ihn jeden Tag aufsuchen im Gebet, dass wir zum Kämmerlein geht, wie man so sagt, das heißt, neben dem Bett knien oder neben dem Stuhl hinknien und mit ihm uns unterhalten. Gott freut sich, wenn wir ihn respektieren. Logisch freuen sich Eltern, wenn die Kinder sie respektieren, respektvoll behandeln und nicht hier beschimpfen und nicht horchen, was sie sagen und so weiter. Respekt. Das heißt, Gott freut sich, wenn wir Gott respektieren und ernst nehmen und gehorchen. Wenn Gott uns etwas zeigt oder sagt, dass wir das dann auch folgen und tun, was er uns sagt. Es tut ihm leid, wenn er vergessen wird und nicht ernst genommen wird. Uns Menschen wird die Chance angeboten, durch den Glauben an Jesus von Gott als Kinder adoptiert zu werden. Ich lese mal hier Galater 4, Vers 5. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Galater 4, 5. Hier in einer anderen Version steht es Adoption. Gott hat uns adoptiert, wenn wir an Jesus glauben. Wie kann das sein? Wie erkläre ich das? Johannes 1, 12 sagt das Gleiche. Uns wurde die Chance, die Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden, wenn wir an Jesus glauben. Es gibt Leute, die sagen, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das stimmt nicht. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Alle Menschen sind von Gott geliebt. Aber nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Wie erkläre ich das? Johannes 3, 16 ist ein sehr bekannter Vers. Da steht, also hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesendet hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, Gott hat seinen einzigen Sohn geschickt. Das heißt, wie viele Söhne, wie viele Kinder hat Gott? Nur eins. Und deswegen können wir zu Kindern Gottes werden, nur wenn wir uns mit Jesus vereinen, wenn wir Teil seines Leibes werden, Teil seines Körpers werden, Glieder seines Körpers. Das heißt, dass wir uns verbinden mit ihm. Okay, das können wir nicht tun, aber er streckt uns die Hand aus, er bietet uns die Chance durch die Predigt, durch die Verkündung, durch jemand, der uns einlädt, willst du an Jesus glauben oder so? Und wir sagen ja, das heißt, dann greifen wir diese Chance und dann können wir verbunden werden mit Jesus und dann sind wir ja Kinder Gottes, weil Jesus ist Sohn Gottes und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann sind wir auch Kinder Gottes. Aber nur wer mit Jesus verbunden ist. Das ist keine Beleidigung, ne? Das zu sagen. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes, sondern Geschöpfe Gottes. Das ist was ganz Gutes, ein Geschöpf Gottes zu sein. Ist ganz, ganz gut, aber das ist noch nicht das Ziel. Das Ziel ist, Kinder Gottes zu sein. Und das nur durch persönlichen Glauben an Jesus. Persönlichen Glauben. Weil viele Menschen sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott. Aber eines ist das zu sagen mit dem Mund. Das andere ist, wenn Jesus in unser Herz wohnt. Wenn Jesus uns erfüllt, wenn Jesus wirklich unser Gott ist, den wir anbeten und dass wir sein Wort gehorchen und folgen. Wenn wir sein Vaterherz erkennen, können wir verstehen, wie sehr er uns seinen Geist schenken und unsere Gebete erhören will. Matthäus 7, 11 zum Beispiel oder Lukas 11, 12, da steht es, ne? Wenn ihr, die ihr böse seid, gute Sachen euren Kindern geben könnt, viel mehr der Vater im Himmel und viel mehr will er euch den Heiligen Geist schenken. Das heißt, Gott liebt uns mehr als unsere Eltern. Unsere Eltern lieben uns, einige auch nicht. Es gibt auch Eltern, die ihre Kinder, manchmal ist es so, kann passieren. Aber Gott liebt uns immer. Gott hat damit kein Problem. Gott ist der perfekte Vater und er will uns gute Sachen schenken und das Beste, was er uns schenken will, ist sich selbst. Das heißt, seinen Heiligen Geist will er uns schenken, dass er in uns wohnt. Für Glaubende, das heißt für uns Christen, für Menschen, die an ihn glauben, ist Gott Vater, der Versorger, der Befreier, der Beschützer, der Tröster, der Ratgeber, der Lehrer, der Erzieher. Als Erzieher ist er gütig und notfalls auch streng. Das ist ein ganz wichtiges Detail. Viele denken, Gott ist Vater, der ist so lieb, der ist so nett wie ein alter Mann mit langem weißem Bart. Ein alter Opa, netter Opa, der nur Geschenke austeilt seinen Enkelkindern. Das ist ein falsches Bild von der Vaterschaft Gottes. Gott ist der Vater, der uns versorgt, befreit, beschützt, tröstet und so weiter. Aber es gibt Momente, wo er auch sagen muss, so, stopp, bis dahin. Das heißt, das Ziel ist das Gute, das Schöne, das Heilige und nicht die andere Seite. Das heißt, wenn die Sache in einer falschen Richtung geht, dann muss Gott sagen, so, stopp, ähnlich wie ein Vater. Diese ganzen Behauptungen hier habe ich aus der Bibel entnommen. Da ist eine Buchstabe F und unten im In der Fußnote sind die ganzen Bibelverse, die das dann belegen. Die ganze Behauptungen, die ich hier mache, habe ich aus der Bibel. Ich lese mal hier die Aufgaben, bevor wir die dann machen. Ich lese mal die vor. Aufgabe Nummer 1. Schreibe Gott einen kleinen Liebesbrief, indem du ihn für alles dankst, was er für dich getan hat, und erzählst, indem du erzählst, wie sehr du dich freust, ihn in deinem Leben zu haben. Aufgabe Nummer 2. Erkläre deinen Gegenüber, warum du Gott und Jesus liebst. Aufgabe Nummer 3. Vervollständige. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzen Pünktchen, von ganzer Pünktchen, mit deinen ganzen Pünktchen und mit deinen ganzen Pünktchen und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lukas 10, 27. Ne, da finden wir den Text, mit dem wir diese Pünktchen vervollständigen können. Halleluja. Amen.